بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في بجن بنعم الله زيغن بمات شكايت من بروفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ايش بتسوي قصص كان قلت لقصة الله ايش بتسوي قصص محمد صلى الله عليه وسلم الله دينا زين كزنت Wir machen heute inshallah ta'ala weiter im zweiten Band von Sunan Abi Dawud rahimahullah ta'ala auf der Seite 147 im 9. Unterkapitel im Hadith 1273. Das 9. Unterkapitel lautet: Nach dem Asr-Gebet beten. Und der Hadith 1273 ist eine Ergänzung von dem, was wir zuvor gesprochen haben. Wir haben im letzten Unterricht gesprochen über die sogenannten Ratiba-Gebete. Die Ratiba-Gebete sind diejenigen Gebete, die vor und nach dem, heißt es, vor und nach dem Fardgebeten verrichtet werden, je nachdem. Und hier stellt sich nun die Frage: Wie sieht es aus, wenn jemand nach dem Asr-Gebet beten möchte? Ist dies überliefert worden bei den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder nicht? Dem widmen wir uns jetzt in diesem Kapitel. Die Problematik, die dahinter steckt, ist offensichtlich, denn der Prophet alaihi salatu wasallam hat das Beten nach dem Asr-Gebet verboten. Genauso wie er das Beten nach dem Fajr-Gebet verboten hat. Er hat das Beten nach dem Asr-Gebet verboten, bis die Sonne untergegangen ist, und das Beten nach dem Asr-Gebet verboten, nach dem Fajr-Gebet verboten, bis die Sonne aufgegangen ist. 1273. Quraib, der Maula von Ibn Abbas, berichtet, dass Abdullah ibn Abbas, Abdurrahman ibn Azhar und Al-Miswar ibn Makhrama ihn zu Aisha radiallahu ta'ala anha, der Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, schickten. Sie sagten: Grüß sie von uns allen und frag sie nach den zwei Rak'a nach dem Asr-Gebet. Und sag: Wir haben gehört, dass du sie immer verrichtest und auch, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam dies verbot. Quraib sagte, also Quraib ist derjenige, der geschickt worden ist von den anderen dreien: Ich ging zu ihr hinein und teilte ihr mit, weswegen sie mich geschickt hatten. Da sagte sie, Aisha radiallahu anha, geh zu Salama. Salama, eine andere Frau des Propheten alaihi salatu wassalam. Da ging ich zu ihnen zurück und teilte ihnen mit, was sie zu mir gesagt hatte, woraufhin sie mich aus demselben Grund zu Salama sandte. Salama radiallahu anha sagte dann: Ich habe den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam gehört, wie er verbot, diese zwei Rak'a zu verrichten. Danach habe ich gesehen, dass er sie selbst verrichte. Er verrichtete einmal das Asr-Gebet. Er ging dann ins Haus und bei mir waren ein paar Frauen von den Banu Haram, der Name eines Stammes. Und bei mir waren ein paar Frauen von den Banu Haram, von den Ansar. Dann betete er die zwei Rak'a und ich schickte das Sklavenmädchen zu ihm. Ich sagte zu ihr: Stell dich neben ihn hin und sag: Salama sagt, O Gesandter Allahs, ich habe gehört, dass du es verbietest, dass man diese zwei Rak'a verrichtet, und sehe aber, dass du es dennoch tust. Dann sagt Salama zu diesem Sklavenmädchen: Wenn er dir mit seiner Hand ein Zeichen gibt, dann begib dich hinter ihn. Das heißt, wenn er dir ein Zeichen gibt, dass du zum Beispiel warten soll, bis er fertig ist mit dem Gebet, weil er vielleicht gerade am Gebeten ist, dann stell dich hinter ihn. Das Sklavenmädchen machte dies und er gab ihr ein Zeichen, worauf sie sich hinter ihn begab. Als er fertig war, sagte er: O Tochter von Abu Umayya, du fragst mich nach den zwei Rak'a nach dem Asr-Gebet. Es kamen zu mir Leute von Abdul Qais, der Name eines anderen Stammes, um den Islam anzunehmen. Sie haben mich an den beiden Raka'a vor dem Dhuhr-Gebet gehindert. Das waren diese beiden. In dieser Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam erfahren wir, dass der Prophet alaihi salatu wasallam zunächst einmal verboten hat, nach dem Asr-Gebet zu beten. Und dennoch hat er es getan. Und das weist darauf hin, dass es Ausnahmen gibt. Und zu diesen Ausnahmen gehört gemäß diesem Hadith offensichtlich, wenn man sich an ein Ratiba-Gebet erinnert und sich zu der Zeit erinnert, zu der es verboten ist, nämlich in diesem Fall nach der Asr-Zeit. Ebenso weist dieser Hadith darauf hin, dass die direkte Phase nach dem Asr-Gebet nicht so streng zu beurteilen ist, wie die Phase kurz vor dem Sonnenuntergang. Warum? Weil der Grund, warum die Phase nach dem Asr-Gebet verboten worden ist, ist die Zeit des Untergangs und nicht aufgrund der Zeit vorher. Das heißt, eigentlich ist verboten, dass man betet, während die Sonne auf- oder untergeht. Damit man nicht denjenigen Menschen ähnelt, die die Sonne anbeten. Und damit man sich nicht in dem Moment niederwirft, während der Shaitan am Horizont erscheint. Auch wenn man ihn nicht sehen kann, weil er zu allein. Die Phase vorher ist quasi eine Sicherheitsphase, eine Sicherheitszone, damit man gar nicht erst in den Versuch gerät oder gar nicht erst es passieren kann, dass man betet in einer Zeit, die verboten worden ist. Deswegen wurde die Zeit vorher ebenfalls verboten. Aber es geht, wie gesagt, nicht hauptsächlich um die Zeit zwischen Sonnenuntergang und dem Asr-Gebet oder Sonnenaufgang und dem Fajr-Gebet, sondern ursprünglich geht es um die Zeit des Sonnenuntergangs und des Sonnenaufgangs. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn jemand sich an ein freiwilliges Gebet erinnert, während die Sonne aufgeht oder untergeht, hat er nicht das Recht, in dieser Zeit das Gebet nachzuholen. Weil dieser Hadith bezieht sich nicht auf diese Phase. Und das ist auch ein Hinweis darauf, dass man, wenn man ein freiwilliges Gebet, ein Ratiba-Gebet verpasst hat, hat man das Recht, es nachzuholen. Und das ist auch überliefert worden in dem anderen Hadith, in dem der Prophet a.s. auf Reisen war und sie alle verpassten das Fajr-Gebet. Und als sie das Fajr-Gebet verpassten, verpassten sie auch das Sunna-Gebet vor dem Fajr. Und was hat der Prophet gemacht, a.s.? Er hat den Adhan ausrufen lassen. Dann hat er das Ratiba-Gebet verrichtet, danach das Fard-Gebet verrichtet. Und danach hat er, die Tat, dass er Ratiba-Gebet verrichtet nach Sonnenaufgang, weist darauf hin, dass man es auch zu einer späteren Zeit nachholen darf, wenn man das normalerweise verrichten wollte. Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. In diesem Hadith finden wir auch den Eifer, den starken Eifer der Sahaba, radiallahu anhum, Sachen zu erfahren, von denen sie keine Kenntnis hatten, beziehungsweise, dass sie Probleme, die ihnen aufgetaucht sind, Widersprüche. Auf der einen Seite, er verbietet es, auf der anderen Seite, er macht es selbst, dass sie daraufhin diejenigen fragen, die sich dann besser auskennen. Und sie fragten als erstes wen? Sie fragten als erstes Aisha, radiallahu ta'ala. Und dann, warum? Weil Aisha nicht nur eine Ehefrau des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ist, sondern sie gehört zu den gelehrten Sahaba. Und sie gehört zu denjenigen, sie ist diejenige Frau, die meisten Hadithe überliefert über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und diese Frau, mit diesem immensen Wissen, war sich nicht zu schade dafür zu sagen, dass sie über diese Sache keine Ahnung hat. Und sie verweist auf jemanden, der offensichtlich weniger Wissen hat, aber über diese Sache eine Information hat. Und ich meine, wieso weist sie auch Salama hin? Ja, oder Habiba? Warum weist sie auf sie hin? Salama. Warum weist sie auf Salama hin? sie hätte doch das, weil sie offensichtlich weiß, dass Salama eine Antwort drauf hat. Das bedeutet, Aisha hat die Antwort. Versteht ihr? Das bedeutet, Aisha hat die Antwort auf die Frage. Aber warum hat sie die Antwort nicht gegeben? Weil es besser ist für den Schüler, dass er die Information erfährt aus erster Quelle. Sollte die Information aus erster Quelle erfahren, dann erfährt das im Original, ohne dass irgendetwas dran verändert worden ist. Und das zeigt auch, dass Aisha radiallahu ta'ala nicht überheblich war. Dass sie nicht die Antwort gegeben hat, obwohl jemand da ist, der es besser weiß, weil er dieselbe Sache selbst erlebt hat. Und es zeigt auch, dass sie aufgrund oder in Bezug auf die Religion Allahs azza wa nicht ihre Eifersucht hat spielen lassen. Es war eine Nebenfrau des Propheten alaihi salatu wassalam. Wie dem auch sei, aus diesem Hadith erfahren wir all diese Angelegenheiten, die von höchster Bedeutung sind. Und zeigt auch, dass die Sahaba radiallahu anhu wissen, dass der Prophet alaihi salatu wassalam Dinge zu Hause gemacht hat, die sie nicht hätten sehen können. Und deswegen haben sie diejenigen gefragt, die sich darüber am besten auskennen. Allahu a'lam. Dann kommen wir zum darauf folgenden Kapitel. Das heißt also, es geht Überlieferungen, in denen der Prophet a.s. nach dem Asr gebetet hat. Und Imam Abu Dawud, rahimahullah, sagt dir, dass durch ihn direkt gemeint ist, dass er es nachgeholt hat, das Gebet. Und natürlich, diese Überlieferung beinhaltet eine sehr wichtige Angelegenheit. Sie lehrt uns eine Regel. Die Regel lautet: Wenn es zwei Dinge gibt, die ich tun kann, wenn es zwei gute Dinge gibt, die ich tun kann, eine gute Tat hier und eine gute Tat da, die eine gute Tat ist aber wichtiger als die andere, dann mache ich erst die wichtigere Tat. Beziehungsweise die eine Tat lässt sich im Nachhinein nicht mehr nachholen und die andere lässt sich nachholen, dann beginne ich mit der Tat, die sich nachholen nicht lässt. Und das war in diesem Fall, denn die Leute waren beim Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie wollten den Islam annehmen. Was ist wichtig? Da hat der Prophet sallallahu die Sache vorgezogen, selbst wenn er dafür sein Sunna-Gebet sein Sunna-Gebet nach dem Wuhr-Gebet unterlassen. Also offensichtlich waren die Leute zum Gebet gekommen oder zur Zeit des Wuhr gekommen, er hat gebetet und dann hat er sich sofort begeben nach dem Fard-Gebet. Das Fard-Gebet kommt zuerst, aber das ist Fard. Danach geht er zu den Leuten, die Islam annehmen wollen und er war dann mit ihnen beschäftigt. Bis zum Asr-Gebet. Die Leute nehmen den Islam an. Die haben viele Fragen. Und sie brauchen jetzt jemanden, der ihnen was beibringt. Und guckt mal, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich die Zeit genommen hat, von Dhuhr bis Asr für diese Leute, die Islam neu angenommen haben. Vergleicht das mal mit heutzutage der Situation von vielen Muslimen, wenn jemand den Islam neu annimmt. Was wird gemacht? Statt dass die Leute sich mit ihm beschäftigen, ihm was beibringen und ihm was lehren, ihn zur Seite nehmen, ihm das Salat beibringen, durch die Gebetszeiten beibringen, ihn auf Bücher hinweisen, ihm das geben zum Lesen und so weiter, die Fatiha vielleicht beibringen. Und dann ist, machen sie Allahu Akbar, Allahu Akbar, und weiß nicht was, und freuen sich ein bisschen, machen Fotos und das war's. Gehen direkt. Keiner hat das Interesse daran oder weniger Interesse daran, der Grund zu sein, dass dieser Mensch auf dem geraden Weg bleibt. Er ist gekommen zum geraden Weg, bis zur Tür der Moschee gekommen. Du hast nicht mal etwas dafür getan, dass er überhaupt gekommen ist. Aber dann kümmert sich kaum jemand um diesen Neuling, obwohl er dein Bruder ist, obwohl er sündenfrei ist. Dieser Mensch, wenn er Islam ist, sündenfrei. Und die Leute, viele kümmern sich nicht um diesen Menschen. Weil der Prophet Al-Isfatsab war ganz anders. Er hat seine Sunna-Gebete vernachlässigt. Wegen was? Wegen einer Sache, die viel wichtiger ist. Du bist gekommen, o Gesandter Allahs, damit du die Menschen zum geraden Weg einlädst, damit du ihnen die frohe Botschaft des Paradieses übrigens, sie waren es vor der Hölle. Und hier sind Menschen, die genau gekommen sind, um dich für dich als Propheten zu bezeugen. Allahu A'lam. Kapitel 10. Wer alles der Ansicht ist, dass man sie auch noch verrichten kann, wenn die Sonne schon hoch am Himmel steht. Das heißt, es gibt auch manche Überlieferungen, die darauf hinweisen, dass man nach dem Asr-Gebet noch beten darf, solange die Sonne noch weit oben ist und nicht schon sich bewegt hat in Richtung Horizont, in Richtung Sonnenuntergang. 1274 Ali radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es verbot, nach dem Asr-Gebet zu beten, es sei denn, die Sonne stehe noch weit oben. 1275 Ali radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verrichtete nach jedem Pflichtgebet 2 Rak'a, außer nach dem Fajr und Asr-Gebet. Diese Überlieferung ist daif. Was die erste Aussage angeht von Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es verbot, nach dem Asr-Gebet zu beten, es sei denn, die Sonne steht noch weit oben, kann dahingegen verstanden werden, offensichtlich, dass die Zeit des Verbotes erst später eintritt, aber kann auch dahingegen verstanden werden, dass diese Aussage im Widerspruch steht zu der Aussage, kein Gebet nach dem Asr-Gebet, bis die Sonne untergegangen ist, und dass deswegen dieser Hadith vorzuziehen ist. Denn wenn wir einen Konflikt haben zwischen einem Hadith, der etwas erlaubt, und einem Hadith, der etwas verbietet, dann ist welcher Hadith vorzuziehen? Der Hadith, der etwas verbietet. Warum? Weil der Hadith, der etwas verbietet, bedeutet, vorher war es erlaubt. Vorher war es erlaubt. Das heißt, wir haben eine Phase, in der es erlaubt war, und danach eine Phase, in der es verboten worden ist. Und wenn wir einen Hadith haben, der etwas erlaubt, dann können wir diesen Hadith beziehen auf die Phase vor dem Verbot. Insofern haben wir keinen Widerspruch. Ja, weil deswegen ist der. Und meistens, was bedeutet etwas zu verbieten? Das bedeutet, das Gesetz hat sich geändert. Ja, wie war es denn vorher? Vorher war es erlaubt. Weil ich weiß ja nicht, dass es verboten worden ist. Erst wenn mir jemand mir sagt, ist es verboten. Richtig? Das heißt also, das Erlaubtsein kommt zuerst. Danach kommt das Verbotensein. Und deswegen ist das eine Methodik unter den Usul-Gelehrten, wie man Hadithe miteinander verknüpft, indem man eben sagt, okay, wenn der eine Hadith erlaubt und verbietet, dann handeln wir nach dem verbietenden Hadith und nicht nach dem erlaubenden Hadith. Die Begründung habt ihr gerade eben gehört, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, Hadith 1276, einige Leute, mit denen man zufrieden ist, unter ihnen Umar ibn Khattab radiallahu anhu, und er ist mir von allen am liebsten, berichten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man darf nach dem Morgengebet, bis die Sonne aufgeht, nicht beten und auch nicht nach dem Nachmittagsgebet, bis die Sonne untergeht. In diesem Hadith von Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma sagt er, mehrere Sahaba, mehrere Freunde des Propheten Rijal Martiyun, sagt er, Leute, mit denen man zufrieden ist. Wer sind das? Das sind Leute, von denen man weiß, dass Allah mit ihnen zufrieden ist, oder mit denen die Gläubigen zufrieden sind. Man sagt, Ardahum minhum Umar. Der Umar ist derjenige von ihnen, der mir am allerliebsten ist. Alle berichten, La salata ba'da salata subhi hatta tattu'a shams, wa la salata ba'da salata al-asri hatta taghrub al-shams. Das heißt, kein Gebet nach dem Morgengebet, bis die Sonne aufgegangen ist. Und kein Gebet nach dem Asr-Gebet, bis die Sonne untergegangen ist. Und dieser Hadith ist eindeutig in dieser Thematik, dass man nach diesen beiden Fard-Gebeten kein Salah verrichten darf. Kein Salah verrichten darf. Und wenn jemand sagt, man darf danach ein Salah verrichten oder ein bestimmtes Salah verrichten, dann muss er dafür den Beweis erbringen. Denn der Prophet a.s.w. hat es verboten, dass man in dieser Zeit grundlos ein Gebet verrichtet und auch mit Grund. Also grundlos heißt einfach jemand steht auf und betet 2 Raka'a für Allah. Und mit Grund heißt zum Beispiel, er betritt die Moschee oder macht Salat, nachdem er Wudu gemacht hat. Oder er hat Tawaf gemacht und betet nach 2 Raka'a verrichtet und so weiter. Tamam. Es ist auch überliefert von über Umar und Khattab, radiallahu, dass er einen Tawaf gemacht um die Kaaba nach dem Fajr-Gebet. Und dann nach dem Tawaf macht man 2 Raka'a beim Maqam von Ibrahim, a.s. Das hat er unterlassen. Er ist geritten, ausgeritten aus der Moschee in Richtung sein Ziel. Die Sonne, erst nachdem sie aufgegangen ist, ist er runtergestiegen von seinem Reittier und hat seine 2 Raka'a verrichtet nach dem Tawaf. Wallahu 1277. Amr ibn Abbas al-Sulami, radiallahu anhu, sagte: O Gesandter Allahs, in welchem Teil der Nacht wird das Gebet am ehesten erhört? Ayyul Layli Asma'. In welchem Teil der Nacht wird das Gebet am ehesten erhört? Er antwortete: Im letzten Teil der Nacht. Bete zu dieser Zeit so viel du willst, denn es wird von Engeln bezeugt und niedergeschrieben. Es wird von Engeln bezeugt und niedergeschrieben, bis du das Morgengebet verrichtet hast. Und dann halte inne, bis die Sonne aufgeht und um einen oder 2 Speerbreiten aufgegangen ist. Denn sie geht zwischen 2 Hörnern des Satans auf und die Ungläubigen beten sie dann an. Hiernach bete, so viel du willst, denn es wird von Engeln bezeugt und niedergeschrieben, bis der Schatten eines Speeres so lang ist wie er selbst. Dann halte wieder inne, denn die Sonne, Entschuldigung, denn die Hölle wird angeheizt und ihre Tore werden geöffnet. Wenn sie vom Zenit wegneigt, dann bete so viel du willst, denn es wird von Engeln bezeugt, bis du das Asr-Gebet verrichtet hast. Dann halte inne, bis die Sonne untergeht. Denn sie geht zwischen 2 Hörnern des Satans unter und die Ungläubigen beten sie dann an. Dieser Hadith des Propheten a.s. ist etwas detaillierter, sagt das Gleiche wieder, erwähnt die Zeiten, in denen die Gebete verboten sind und weist auf das hin, was wir vorhin gesagt haben, nämlich, dass die Zeit des Verbotes, die eigentliche Zeit des Verbots, der Sonnenauf- und Untergang ist. Beziehungsweise dritte Zeit, erwähnt er uns hier, wenn die Sonne im Zenit steht. Das Sonne im Zenit steht, heißt, die Sonne steht am höchsten Punkt im Himmel. Das sind die 3 verbotenen Zeiten. Die Zeiten davor sind sicherheitshalber da, damit man nicht versehentlich das eigentliche Verbot begeht. Und so hat er, a.s. uns gesagt, dass man im letzten Teil der Nacht beten darf, beten darf, beten darf, bis er sagte, es wird von Engeln bezeugt und niedergeschrieben, bis du das Morgengebet verrichtet hast. Das ist ein Argument für diejenigen, die gesagt haben, dass man zwischen dem Adhan al-Fajr und Iqamat al-Fajr, dass man in dieser Zeit mehr als nur 2 Raka'a beten darf. Tamam? Manche Ulama haben gesagt, in dieser Zeit darf man nur die 2 sogenannte Raghibat al-Fajr beten. Aber richtigerweise darf man in dieser Zeit Raghibat al-Fajr beten und noch andere Raka'at beten. Zum Beispiel, du hast zu Hause dein Fajr gebetet, Sunnah gebetet, Raghibat al-Fajr, und dann kommst du in die Moschee und betest Tahiyyat al-Masjid zum Beispiel, von Fajr-Gebet. Das ist kein Problem. Oder der Imam ist noch nicht da, du möchtest einfach 2 Raka'a für Allah beten. Oder du möchtest 2 Raka'a beten, Istikhara. All das darfst du machen. Tamam. All das darfst du machen, richtigerweise. Warum? Weil der Prophet hier gesagt hat, a.s.w., bete zu dieser Zeit so viel du willst, denn es wird von Engeln bezeugt und niedergeschrieben, bis du das Morgengebet verrichtet hast. Dann halte inne. Halte inne heißt immer stopp. Dann betest du nicht mehr, bis die Sonne aufgeht und um 1 oder 2 Speerbreiten aufgegangen ist. Du wartest ein bisschen. Nicht die Sonne, es ist jetzt gerade die gesamte Scheibe aufgegangen, sondern warte ein bisschen, bis sie sich erhöht hat, bis sie ein bisschen aufgegangen ist. Denn sie geht zwischen zwei Hörnern des Satans auf und die Ungläubigen beten sie dann an. Und wir wissen, uns ist verboten worden, dass wir, den Ungläubigen imitieren. Zum Beispiel im Gebet oder ähnliches. Und das hier ist natürlich im Gebet, wie es deutlich ist. Hiernach bete so viel du willst, denn sie sind von Engeln bezeugt. Ja, so Duha-Zeit, wenn die Sonne ein Stückchen aufgegangen ist, dann bete so viel du möchtest. Aber wie lange darfst du beten? Jetzt vorsichtig. Die neue verbotene Zeit beginnt wann? Die eigentliche verbotene Zeit ist, wenn die Sonne am höchsten Punkt steht. Deswegen sagt er, aber du musst kurz vorher aufhören. Du musst kurz vorher aufhören. Er sagt, bis der Schatten eines Speeres so lang ist, wie er selbst. Dann halte wieder inne, denn die Hölle wird angeheizt und ihre Tore werden geöffnet. Weil wir wissen, dass die Sonne, wenn sie aufgeht, sie geht ja vom Osten auf, sie geht vom Osten auf, richtig, dann ist der Schatten eines Gegenstandes sehr lang. Also wenn die Sonne vom Osten aufgeht, du hast hier einen Gegenstand, dann wirft er den Schatten in Richtung Westen. Na, sehr lang. Er geht auf, der Schatten wird immer kürzer. Der Schatten wird immer kürzer, wird immer kürzer. Irgendwann einmal ist dieser Schatten so groß wie der Gegenstand selbst. Dann sagt der Prophet, jetzt machst du Stopp. Jetzt hörst du auf zu beten. Ja. Das ist eine Phase, einige Minuten, bevor die Dhuhr-Zeit eintrifft. Der Schatten wird immer kürzer, 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 bis ein Restschatten übrig bleibt. Wenn dieser Restschatten übrig bleibt, der niemals verschwindet, beginnt die eigentliche verbotene Zeit. Die verbotene Zeit ist vorher schon angesagt, aber die eigentliche, um der es geht, beginnt jetzt. Warum? Weil jetzt ist die Sonne am höchsten Punkt im Himmel. Wenn die Sonne sich jetzt ein bisschen weiter bewegt in Richtung Westen, passiert was in diesem Moment? Der Schatten verlängert sich in Richtung Osten. Und wenn das geschieht, das heißt, der Schatten jetzt von diesem Gegenstand noch nicht mehr ganz klein war, wird jetzt größer, beginnt die Dhuhr-Zeit. Beginnt die Dhuhr-Zeit und dann darf man wieder sein Gebet verrichten. Deswegen sagt er, alayhi salatu wassalam, dann halte wieder inne, denn die Hölle wird angeheizt und ihre Tore werden geöffnet. Wenn sie vom Zenit wegneigt, dann bete. Wie weiß ich das? Naja, wenn der Schatten wieder länger wird. Vorher ist er kürzer geworden, jetzt wird er wieder länger. Dann wird es, dann bete so viel du willst. Dhuhr-Zeit hat angefangen. Bete so viel du willst, denn es wird von Engeln bezeugt, bis du das Asr-Gebet verrichtet hast. Dann halte inne, bis die Sonne untergeht, denn sie geht zwischen zwei Hörnern des Satans unter und die Ungläubigen beten sie dann an. Und das bedeutet Umkehrschluss, wenn die Sonne untergegangen ist, beginnt die Nacht. Und ab diesem Zeitpunkt darfst du wieder beten, so viel du möchtest, weil das Gebet von Engeln bezeugt wird. 1278. Yasar, der Maula von Ibn Umar, sagte, Ibn Umar sah mich nach Beginn der Morgendämmerung beten. Da sagte er, Yasar, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam zu uns hinaus, als wir dieses Gebet gerade beteten. Dann sagte er, die Anwesenden sollen den Abwesenden Folgendes mitteilen, betet nicht nach Beginn der Morgendämmerung bis auf zwei Raka. In diesem Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam ist ein Hinweis für diejenigen Ulama, die gesagt haben, dass man nach dem Fajr-Gebet, im Arabischen heißt es, La tusallu ba'da al-Fajri illa sajdatayn. Die Frage ist jetzt, was ist jetzt hier gemeint mit dem Fajr? Betet nicht nach dem Fajr außer zwei Raka'ah. Ist damit gemeint, nach dem Fajr-Gebet Wenn nach dem Fajr-Gebet gemeint ist, dann passt es nicht. Warum? Weil nach dem Fajr-Gebet betet man gar kein Gebet. Also ist hier eher gemeint, nach dem Eintritt der Fajr-Zeit. Also Al-Fajr ist ja die Morgendämmerung. Das heißt, betet nach der Morgendämmerung, das heißt nach Eintritt der Morgendämmerung, oder hier wieder übersetzt worden ist, nach Beginn der Morgendämmerung, nur diese zwei Raka'ah. Aber das ist ein Hinweis für diejenigen Ulama, die gesagt haben, dass man nach Beginn der Fajr-Zeit nur zwei Raka'ah verrichten darf. Ja? Aber was bedeutet dieser Hadith Eha? Der Hadith bedeutet Eha in diesem Zusammenhang, ist ein Hinweis des Propheten, wie man es zu tun hat, was am besten ist, was man machen soll. Und zwar nach dem Fajr, nach dem Eintritt der Fajr-Zeit, soll man zwei Raka'ah beten. Es gibt keine andere Sunna, es gibt kein anderes Ratibal-Gebet in diesem Zusammenhang, in dieser Phase, außer zwei Raka'ah. Warum sagen wir das? Weil der Hadith, den wir vorhin gesehen haben, weist darauf hin, dass man beten darf. Und dieser Hadith weist darauf hin, dass man nur zwei Raka'ah beten darf. Wenn man aber eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Einklang bringen kann mit einer anderen Aussage, dann macht man das. Weil es kann nicht sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich widersprochen hat. Und wenn der Prophet alaihi wasallam etwas verbietet, dann kann es bedeuten, dass er es verbietet, weil es haram ist. Und das ist normalerweise der Fall. Aber es kann auch sein, dass er etwas verbietet, weil er uns auf etwas Vollkommenes hinweisen möchte. Und das ist der zweite Fall. Das heißt, wenn jemand zu dir sagt, mach das nicht, dann ist das nicht immer ein Verbot, sondern es kann auch sein, dass damit eine Empfehlung gemeint ist. Und Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Aber wir wollen, es gibt eine Regel, die lautet, das heißt, nach den Hadithen alle zu handeln oder nach allen Texten möglich zu handeln, hat Vorrang gegenüber, dass man nur einen Hadith nimmt und anderen außer Acht lässt. Und wenn einer sagt, dieser Hadith bedeutet, ich darf nicht nach dem Eintritt der Fajr-Zeit beten, außer zwei Raka'ah, dann sagt er, der andere Hadith erlaubt es aber. Wie wirst du diese beiden Hadith in Einklang bringen? Wieso handelst du nach einem Hadith und nicht nach dem anderen? Ja? Deswegen siehst du sehr oft, wenn es einen Ikhtilaf gibt unter den großen Ulama, dann findest du sehr oft, dass die Mehrheit der Ulama eine Lösung hat, durch die sie nach allen Hadithen handelt. Und die Minderheit der Ulama nimmt einen Hadith, der verbietet oder erlaubt, und missachtet den anderen. Oder hat eine andere Antwort darauf, aber wie ich gesagt habe, schon sehr oft in Fiqh-Angelegenheiten findest du, dass die Mehrheit der Ulama, inshallah ta'ala, richtiger liegt. Allah weiß am besten Bescheid. Dann Hadith 1279. Aisha radiallahu anha sagte, es gab keinen Tag, dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht nach jedem Asr-Gebet zwei Raka'ah verrichtete. Auf Arabisch, ma min yawmin ya'ti ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa salla ba'da al-asr raka'atayn. Es gab keinen Tag, dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht nach dem Asr-Gebet zwei Raka'ah verrichtete. Dieser Hadith weist darauf hin, dass er, alaihi salatu wassalam, regelmäßig, oft nach dem Asr-Gebet zwei Raka'ah verrichtet. Wir haben aber bereits schon zuvor gesehen, dass es einen Grund dafür gab. Und dass das nicht immer so der Fall gewesen sein kann, versteht sich von selbst. Denn diese Angelegenheit hat er, alaihi salatu wassalam, im anderen Hadith gesehen haben, hat er bei Salama zu Hause gemacht. Aisha hat davon erfahren, zwei Ehefrauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat seine Sunna-Gebet meist zu Hause verrichtet und die anderen haben davon nichts erfahren. Sie mussten nachfragen erst. Weil deswegen kann es nicht sein, dass eine Sache ist, wie hier offensichtlich steht, dass er das jeden Tag gemacht hat. Aber es gab eine Phase, in der er es oft gemacht hat. Das kann sein, wenn er alaihi salatu wasallam, wie im Hadith von Abdul Qais, Termine hatte, mit Leuten, die den Islam angenommen haben, die von allen anderen Teilen der arabischen Halbinsel gekommen sind, gerade gegen Ende seines Lebens, weswegen man sagt, er sogar die Hajj verschoben hat, als die Hajj Fard wurde, hat er sie nicht im ersten Jahr gemacht, als im zweiten Jahr gemacht. Man sagt, warum? Wegen der vielen Gesandtschaften, die zu Propheten sallam, kamen und den Islam annehmen wollten und den Islam lernen wollten. Und das ist viel wichtiger, größere Angelegenheit, weil die Hajj kann er auch im nächsten Jahr noch machen. Aber diese Menschen, die den Islam annehmen wollen, das ist jetzt der Zeitpunkt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem man sich mit ihnen widmen muss. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. 1280, Aisha radiallahu anha berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach dem Asr-Gebet zu beten pflegte, obwohl er dies selbst verbot. Er fastete auch 2 Tage hintereinander, ohne sein Fasten zu brechen, verbot es aber den anderen. In dieser Überlieferung, die Sheikh al-Albani rahimahullah als da'if eingestuft hat, wir sagen, selbst wenn sie authentisch wäre, sagen wir, die Sache mit dem Asr-Gebet haben wir schon erklärt, dass der Prophet a.s. sein Sunna-Gebet nach dem Wochen nachgeholt hat. Das ist die eine Sache. Deswegen sagen wir, wenn du dein Sunna-Gebet verpasst hast, darfst du es nachholen. Nur achtet mal darauf, was haben wir gerade eben gesagt. Das ist eine kleine Feinheit. Wenn du die Sunna nimmst, nimm sie, wie sie überliefert worden ist, komplett. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Sunna-Gebet in der Moschee nachgeholt oder zu Hause? Zu Hause. Warum denkt er, hat es zu Hause gemacht? Wie soll ich als jemand, der ihn so sieht von weitem, ich bin einer von 1000 Leuten in der Moschee oder von 100 Leuten in der Moschee und ich sehe, er macht etwas, ich werde automatisch denken, das ist eine Sunna. Ich werde automatisch seine Hand. Und wenn er das aber, weil es eine Ausnahme ist, zu Hause macht, ist das viel besser, lehrhafter. Und er wird dann danach gefragt und man weiß dann darüber Bescheid. Wenn jetzt jemand berichtet aus dem Hause des Propheten, dass er das gemacht hat, dann berichtet er auch gleichzeitig für Aisha, sagt, geht zu Umsalam, sie sagt, warum er es gemacht hat. Ja? Und da hat man die Sunna komplett. Und deswegen hier ist ein schöner Hinweis darauf, dass man gerade, wenn man ein Vorbild ist für andere, aufpassen muss und macht. Du kannst sagen, dass eine Sunna, ich mache das. Richtig, aber wenn du deine Brüder und Geschwister durch fehlleitest und weil du ihnen nicht erklärst, weil du etwas machst und sie denken, es ist falsch, und dann denken sie über dich schlecht oder dass du keine Ahnung hast, das ist auch nicht Sinn der Sache. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Und deswegen, wenn du das Gefühl hast, dass jemand etwas über dich denkt, was falsch ist, dann ist es keine Sünde, dass du ihm sagst, ich habe das gemacht wegen dem und dem. Ihr denkt vielleicht, ich habe das gemacht wegen dem und dem. Nein, ich habe das gemacht wegen dem und dem. Und macht es seinen Geschwistern klar. Wallahu a'lam. Die zweite Angelegenheit, die in dieser Überlieferung steht, ist, dass er es verbot, dass man 2 Tage hintereinander fastet, es er aber trotzdem selbst gemacht hat, alayhi salatu wassalam. Wenn das der Fall ist, wenn das der Fall sein sollte, wir brauchen uns nicht viel damit beschäftigen, weil so die Überlieferung da ist. Aber wenn das der Fall sein sollte, gibt es immer verschiedene Erklärungsmöglichkeiten. Eine Erklärungsmöglichkeit ist, dass das Verbot nicht haram ist und dann makruh, zum Beispiel. Eine zweite Erklärungsmöglichkeit ist, dass gemeint mit 2 Tagen hintereinander fasten, ist nicht gemeint Montag und Dienstag 2 Tage fasten. Nein, gemeint ist, dass man durch nichts isst und nichts trinkt. Das nennt man Wisal. Dass man 2 Tage hintereinander fastet, im wahrsten Sinne des Wortes. Man isst zum Maghrib, nichts trinkt, nichts bis zum nächsten Mal. Das nennt man Wisal. Weil das hat der Prophet manchmal gemacht, und er hatte, das heißt, unabhängig von dieser Überlieferung, wir wissen, dass er es in manchen Überlieferungen gemacht hat, und wir wissen, dass er es verboten hat. Deswegen brauchen wir eine Antwort darauf. Die Antwort darauf lautet, wie er selbst gesagt hat, er wurde danach gefragt, wir sehen, was du machst, Wissal, wir dürfen es nicht machen, dann sagt er, inni lastu kai'atikum, ich bin nicht so wie ihr. Mein Herr gibt mir zu trinken und zu essen. Und deswegen sagen wir, diese Sache ist eine spezielle Sache für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es gibt nicht viele Sachen, bei denen es für ihn extra Regelungen gibt. Aber wenn er es eindeutig sagt, mein Herr gibt mir zu essen und zu trinken und ich bin nicht so wie ihr, fertig. Dann darf man das. Und deswegen hat der Prophet a.s.w. dann den Usan, den Sahaba, erlaubt, maximal bis zum nächsten Sahur. Das heißt, wenn sie unbedingt ihm nachmachen wollen, dass sie nach dem Maghrib nicht essen, nicht trinken, dann maximal bis zum Sahur. Das gehört zu seiner Barmherzigkeit ihm gegenüber. Weil die Menschen, die waren bereit, ihr Leben für ihn zu opfern. Das heißt, nicht weit hergebracht, dass manche für sich bereit waren zu fasten, selbst wenn es auf Kosten ihres eigenen Körpers. Hauptsache, sie machen ihn nach. Aber nicht hinterkannt, das Gleiche machen. Stell dir mal vor, du bist jemand, der hat eine Krankheit, wo er nicht fasten kann. Und du siehst jemanden, den du magst und der fasten möchte, machen wie er. Kann sein, du gehst drauf. Deswegen, und diese Sache ist eine spezielle Sache für den Propheten, alayhi salatu wassalam. طيب, dann nehmen wir noch die letzten vier Hadithe. Und dann ist dieses Kapitel abgeschlossen, mehr oder weniger. Und zwar sagt der Imam, rahimahullah ta'ala, vor dem Maghrib beten. Abdullah al-Muzani, radiyallahu anhu, berichtet, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagte, betet vor dem Maghrib zwei Rak'a. Abdullah sagte, danach sagte er, wer will, soll vor dem Maghrib zwei Rak'a beten. Aus Angst davor, dass die Leute es zur Gewohnheit machen würden. In diesem Hadith über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ist ein Hinweis darauf, dass es eine Sunna ist, dass man vor dem Maghrib zwei Rak'a betet. Und genauso wie es also eine Sunna gibt, eine Ratiba nach dem Maghrib, ist es auch erlaubt, eine Sunnah, dass man vor dem Maghrib zwei Raka betet. Erstens wegen diesem Hadith und zweitens wegen dem anderen Hadith, in dem er sagt, Baina kulli adanaini salah. Zwischen jeden zwei Gebetsrufen gibt es ein Gebet. Zwischen jeden beiden Gebetsrufen, das heißt jeden Adan und Iqama, gibt es ein Salah. Dieser Hadith ist ebenfalls ein Hinweis darauf, was die meisten Gelehrten sagen, rahimahullah ta'ala, dass man nach Beginn des, dass die Maghrib-Zeit länger ist als nur die Zeit, die man braucht, um Wudu zu machen und sein Fardgebet zu verrichten. Die Maghrib-Zeit ist länger als das. Die Maghrib-Zeit richtigerweise geht, bis das Abendrot verschwindet. Wenn das Abendrot verschwunden ist, beginnt die Isha-Zeit. Und deswegen kann es sein, dass in manchen Ländern die Maghrib-Zeit eine Stunde geht, in manchen eineinhalb Stunden geht, in manchen sogar zwei Stunden geht oder mehr oder weniger. Und sonst hätte der Prophet a.s.w. nicht gesagt, dass man nach dem Adhan zwei Rak'a beten soll. Und Allah weiß am besten Bescheid. Allerdings ist dieses Gebet eine freiwillige Angelegenheit. Deswegen sagt er a.s.w. Sallu qabla al-Maghribi rak'ataini liman sha'a. Betet vor dem Rak'a. Das gilt für den, der das möchte. Eine eindeutige Aussage, die auch zeigt, dass seine Aussage vorher, Sallu qabla al-Maghrib, Sallu qabla al-Maghrib, betet vor dem Maghrib, betet vor dem Maghrib, ist ein Befehl. Dieser Befehl ist eindeutig keine Pflicht. Guckt, obwohl es ein Befehl ist, eindeutig keine Pflicht. Weil er in einer anderen Situation oder im dritten Satz dann gesagt hat, liman sha'a, wer will. Ja. Und das nennt man Sarif im Arabischen. Nennt man Sarif, das heißt, es ist ein Beweis, der darauf hinweist, dass diese Aussage nicht so gemeint ist, wie sie dasteht. Die Sprache ist so. Der Prophet hat in arabischer Sprache gesprochen und Befehle sind nicht immer als Pflicht zu verstehen und Verbote sind nicht immer als Haram zu verstehen. Aber das ist die Ausgangslage, nicht, dass man falsch versteht. Normalerweise, wenn er etwas verbietet, ist es Haram. Normalerweise, wenn er etwas uns auffordert zu tun, durch ein Imperativ, durch eine Befehlsform, dann ist es für uns wajib. Das ist die Ausgangslage. Es sei denn, es gibt einen Sarif. Es sei denn, es gibt einen Hinweis darauf, dass das nicht so gemeint ist, wie es da steht. 1282. Anas ibn Malik radiallahu anhu sagte, zur Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam habe ich die beiden Rak'a vor dem Maghrib immer gebetet. Al-Mukhtar ibn Fulful sagte zu Anas radiallahu ta'ala anhu, hat euch der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dabei gesehen? Er sagte, ja, er hat sie uns weder angeordnet noch verboten. Das ist ein interessanter Hinweis darauf, als würde er sagen, dieser Tabi'i, als würde er sagen, dass ihr das gemacht habt zur Zeit des Propheten, ist doch schön und gut, aber das ist für mich kein Beweis. Weil der Beweis ist der Prophet, wenn er etwas sagt oder tut. Deswegen hat er euch das angeordnet oder hat er das gesehen. Und das gesehen bedeutet in diesem Fall Iqrar. Warum? Weil er sieht es und er schweigt darüber. Das heißt, das ist machen in Ordnung. Und der Prophet hat vor Allah subhanahu wa ta'ala so viel Angst gehabt, dass er nicht schweigen hätte können in dem Moment, wenn er sieht, es war doch was Falsches und lässt sie einfach falsch weitermachen. Das kann nicht sein. Er sieht eine Sünde vor sich und schweigt darüber, das gibt es nicht. Und deswegen ist das Schweigen des Propheten an einer Sache gegenüber ein Beweis dafür, dass sie in Ordnung ist und gesetzlich ist. Ja. Und deswegen hat er ihn gefragt, hat er euch gesehen? Er sagte, ja, er hat uns gesehen, aber hat es uns weder angeordnet, hat weder zur Pflicht gemacht, noch hat es uns verboten. Hat das erlaubt, dann ist es also erlaubt und eine Form der Ibadah. 1283, der folgende Hadith, Abdullah ibn Muwaffal, radiallahu anhu, berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, zwischen den beiden Gebetsrufen kann man beten. Jeder, der will, kann zwischen den beiden Gebetsrufen beten. Bayna kulli adhanayni salam. Adhan im Arabischen ist der Ausruf, der Gebetsruf, die Mitteilung. Ja? Adhana heißt ausrufen. So, und Adhan ist eben der Ausruf. Wir verstehen meistens darunter den Ausruf, den man, also wir haben zwei Ausrufe, ne? Zwei Gebetsrufe. Den einen, der gemacht wird, dass die Leute zum Gebet kommen. Und der eine, der gemacht wird, wenn das Gebet beginnen soll. Einen ersten nennen wir Adhan, den zweiten nennen wir Iqama. Ja? Aber sprachlich gesehen im Arabischen bedeutet, kann man beides als Adhan bezeichnen. Beides als Adhan bezeichnen. Gesetzlich gesehen verstehen wir den Adhan die Sätze, die wir meistens doppelt sprechen, meistens zu Beginn der Gebetszeit ausgerufen wird und Iqama, das was kurz vor dem eigentlichen Fardgebet ausgerufen wird. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Und diese beiden Gebetsrufe, Adhan und Iqama, gibt es nur bei den Fardgebeten. Es gibt kein Adhan, keine Iqama, bei anderen als diesen fünf Gebeten. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. 1284 Ibn Umar radiallahu anhu wurde über die zwei Rak'a vor dem Maghrib befragt. Er sagte, ich sah niemanden, der sie zur Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam verrichtete. Er erlaubte aber, die zwei Rak'a nach dem Asr zu verrichten. Diese Überlieferung, abgesehen davon, dass sie da'if ist, sagen wir, dass der Prophet, dass Ibn Umar radiallahu anhu niemanden gesehen hat, der die zwei Rak'a vor dem Maghrib betet, abgesehen, dass sie nicht authentisch ist, die Überlieferung, aber gesagt, wenn sie authentisch wäre, sagen wir, das bedeutet nicht, dass nicht andere es gemacht haben. Also wenn ich dir sage, ich habe niemanden gesehen, der das und das gemacht hat, berichte ich nur über das, was ich gesehen habe. Kann es sein, dass andere gesehen haben? Ja, kann sein, dass ich andere gesehen habe. Wir haben gesehen, andere Berichte. Ja? Das heißt nicht, dass er etwas gelogen hat oder falsch gesagt hat. Nein, er berichtet von sich selbst. Er sagt, ich habe niemanden gesehen, der es gemacht hat. Tom, kein Problem. Aber andere haben es gesehen. Welche Aussage hat Vorrang? Derjenige, der etwas gesehen hat, hat Vorrang gegeben, der etwas nicht gesehen hat. Ja? Er erlaubte aber die zwei Rak'a nach dem Asr zu verrichten. Das haben wir bereits schon gesprochen. Weil die Frage ist, welche beiden Rak'a? Wir sagen, die beiden Rak'a, die man vorher vergessen hat zu verrichten, vor dem Zuhr und nach dem Zuhr. Das hat er erlaubt. Wallahu tabaraka ala a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.